Das Schuhwerk bildet einen Bestandteil der Mannschaftsausrüstung. Es ist mit dieser bei jedem Diensteintritt und bei jeder Entlassung zu inspizieren. Beim Schuhwerk kommt der Kontrolle unmittelbar nach der Mobilmachung besondere Bedeutung zu, weil die Marschbereitschaft der Truppe in hohem Maß, Kontrolle ist aber nur dann sinnvoll, wenn untaugliche Schuhe durch den fehlbaren sofort ersetzt und Reparaturen ohne Verzug ausgeführt werden, beides zu Lasten des Wehrmannes, gegebenenfalls verbunden mit disziplinarischen Maßnahmen. Also merken schon, das ist ein Auszug aus einem Beamtendeutsch. Es geht hier ums Reglement zur Schuhinspektion von der Schweizer Militär. Gell? Die Schweizerische Kriegsmaterialverwaltung hat das Reglement ausgegeben. Es geht um die Inspektion von der Schuhe. Und wir haben gemerkt, irgendwie gell, merkt man, im Schweizer Militär ist das gute Schuhwerk von ihren Wehrmännern, von ihren Soldaten ganz enorm wichtig. Sie sagen also, die Marschbereitschaft von der Truppe hängt in hohem Maß ab von der Felddiensttauglichkeit von der Schuhe. Also wenn die Schuhe nicht felddiensttauglich sind, gell, dann kann die Truppe nicht marschieren und dann ist es ganz schlimm. Dann ist es eine Tragödie. Wenn die Soldaten schlechte Schuhe haben, können sie schlecht laufen, sie kriegen Blattern, Fußpilz, Nagelpilz, rutschen aus, stolpern mehr schlecht als recht irgendwie durchs Gelände und sind auf verlorenen Posten. Und darum ist die Schuhinspektion so wichtig. Und wir haben so gehört, gell, wer erwischt wird, dass er quasi bei einer Mobilmachung, wenn es ernst gilt, dass er dann mit kaputten Kampfstiefeln kommt und die nicht ersetzen will, nicht will zahlen, der kann sogar bestraft werden. Kann vielleicht sogar ins Gefängnis kommen, alles nur wegen schlechter Schuhe. Und als ich selber in der Rekrutenschule war, in einem früheren Leben bin ich mal Schweizer, habe ich auch ein paar Schuhinspektionen erlebt. Nach jedem Marsch hat man sich erstmal umziehen müssen. Es hat ein extra Schuhputztönig gegeben, damit man das andere Töne nicht dreckig macht, das Töne blau. Man musste sich umziehen, dann musste man die Schuhe putzen. Und man musste sich so lange putzen, bis der Feldweibel dann sieht, Moll, es ist gut. Die Schuhe sind sauber, du darfst ins Bett gehen. Also eine mühsame Geschichte. Natürlich gell, ist es schwierig, dass der Feldweibel zufrieden ist, weil es vielleicht noch Stehende hatte im Profil, es war schon unzufrieden, hat man nochmal müssen gehen, nochmal putzen, nochmal anfangen und so. Aber wenigstens hat man eigentlich gutes Material gehabt. Man kriegt nämlich so ein Mannsputzzeug. Da gibt es Bürsten, da gibt es Schuhcreme und so. Und mit dem sollte man eigentlich die Schuhe putzen. Aber jung und dumm, wie wir dann waren, und keine Ahnung hatten, wie wichtig eigentlich Schuhwerk ist, haben wir, also ein paar Bauern, schlaue Rekruten, gell, und ich auch, haben wir im Migros so ein Schuhglanz-Set gekauft. Also so Rapid-Creme, irgendwas. Gell. Und das hat den Vorteil, mit dem Zaubermittel kann man direkt über den Dreck alles schwarz anmalen. Also ist natürlich nicht sinnvoll, gell. Man muss den Dreck nicht abbürsten, sondern man kann einfach drüber malen quasi. Natürlich bauernschlau, gell? Aber auf jeden Fall, wenn man das so gemacht hat, hat es wirklich schwarz ausgesehen, es hat glänzt, man konnte morgen die Schuhe sein, sauber. Natürlich ist es keine gute Idee, ist ja klar, es ist dann immer noch Dreck dran und es tut dem Schuh nicht gut oder so, aber gell, eben, wir haben keine Ahnung, wie wichtig das gute Schuhwerk ist. Und sie natürlich auch faul gewesen, denkt, das ist der einfache Weg, kommen wir schmieren einfach drüber. Aber eigentlich hat schon der Apostel Paulus gewusst, wie wichtig das Schuhe sind. In seiner Beschreibung von der Waffenrüstung beschreibt er nämlich auch das Schuhwerk. Und wir denken vielleicht, das ist ein bisschen komisch, gell? Waffenrüstung und dann kommt er zu den Schuhen. Vielleicht ist euch das schon aufgefallen. Paulus sagt, hey, auch das Schuhwerk gehört für mich zu dieser Waffenrüstung dazu. Und ihr dürft gerne eine Bibel zur Hand nehmen, findet die unter dem Stuhl und den Text von der Waffenrüstung einfach mitlesen. Wir lesen auf der Seite 879. Und dort lesen wir in Epheser 6, Epheser Kapitel 6, ab Vers 10. Epheser 6, ab Vers 10, jetzt heißt es, nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält, ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangeliums des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Das ist die Beschreibung von dieser Waffenrüstung. Ich glaube, der Paulus, wie gesagt, gefangen in Rom, gell, hat abgelockt bei einem römischen Soldat. So war er ja Kette gewesen. Er ist bewacht worden. Er hat viel Anschauungsmaterial gehabt. Und er beschreibt uns hier die Sandalen. Die römischen Soldaten hatten keinen Kampfstiefel gehabt, sondern Ledersandalen. Leider, gell, sind sie da hinter dem Schild versteckt. Also so sahen die aus. Die guten Ledersandalen. Und die Sandalen, wir merken, sie sind aus dickem Leder gemacht, also mindestens zweilagig Leder, ganz stabil gemacht. Sie haben noch gute Lederriemen gehabt, gell? Man hat es richtig können fest am Fuß anbinden, nicht, dass der Schuh irgendwie rumbambelt und man bei jedem Schritt irgendwie ripscht oder so. Also perfekt gemacht. Und sie sind noch luftig gewesen, also es ist immer Luft dazugekommen, dass man nicht einen Blatter kriegt oder Fußschweiß hat. Also wirklich perfekt gemacht. Und wenn ihr schon gemerkt habt, man hat da unten auch noch Nägel reingeschlagen. Also knagelte Schuhe, hat es früher bei uns auch gegeben, also knagelte Schuhe. Und die, mit diesen Nägeln, das sind wie Stollen von Fußballschuhen gewesen. Mit denen haben wir einfach einen guten Stand gehabt, einen guten Halt gehabt, irgendwo im Morast, im Dreck innen. Die sind wirklich sehr nützlich gewesen. Und natürlich, wenn man die Nägel hat, dann ist die Schuhsohle nicht so schnell abgelaufen. Also die Nägel verlängern aber jetzt die Lebensdauer von der Schuhsohle. Und was ich auch gelesen habe, gell, ist quasi, wenn man im Nachkampf einem anderen einen Trick geben können, das Schienbein mit diesen Nägeln, hat er so viel mehr wehtun als noch mit einer Ledersohle. Also, ob jetzt eine Waffe für einen Nachkampf. Und wer diese Sandalen angehört hat, der ist parat zum Abmarsch. Und diese Marschbereitschaft hat der Paulus übertreten. Seht ihr, das ist im Vergleich Bereitschaft, dass wir parat sind, um das Evangelium vom Frieden zu verkünden. Und das ist dem Paulus ganz, ganz wichtig gewesen. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, das hat er gesagt, hey, das muss man unbedingt weiter sagen. Das dürfen wir nicht für uns behalten, die Botschaft vom Frieden, dass Gott nämlich Frieden geschlossen hat zwischen uns Menschen und ihm, das muss man unbedingt weiter erzählen. Und für ihn als Profi-Apostel ist es offenbar auch kein Spaziergang gewesen, es ist ihm nicht einfach so leicht gefallen, sondern er sagt, hey, das gehört zum Kampf dazu. Spannend ist, dass er im gleichen Kapitel ein paar Vers später von dem Kampf, von dieser Bereitschaft schreibt. Er sieht nämlich den Epheser, bitte, bitte, beten für mich. Er sieht da, betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue. Freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote, ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Also Paulus gefangen, wahrscheinlich in Rom, und trotzdem hat er gemerkt, hey, ich muss die Botschaft von Jesus weitersagen. Das drängt mich, kann nicht anders. Er sagt sogar am Schluss, ja, ich habe gar keine Wahl, ich muss das weitererzählen. Ich kann nicht anders. Und das ist ihm so wichtig gewesen, dass er den Epheser geschrieben hat, in seinem Brief und gesagt hat, hey, bitte beten für mich. Ich brauche eure Unterstützung im Gebet. Beten für mich. Er hätte auch können schreiben, bitte, bitte beten für mich. Meine Handschellen tun mir so weh. Ich bin gefangen. Beten, dass ich da rauskomme. Beten, dass ich frei werde oder so. Es geht mir wirklich schlecht. Sondern er sagt, nein, beten für mich, dass ich den Mut habe, immer und überall von Jesus zu erzählen. Das ist mein Gebet zu liegen. Und offenbar hat auch der Paulus Situationen gekannt, wo er kaum Mut hatte, wo er vielleicht auch Zweifel hatte und er nicht parat war, um das Evangelium zu erzählen. Vielleicht haben wir auch die richtigen Worte gesehen. Und merken Sie, für ihn war es eine Herausforderung, ein Kampf. Er sagt, bitte, beten doch für mich. Und vielleicht muss man auch das Bild korrigieren, dass wir das Gefühl haben, der Paulus ist so der Überapostel, überall, wo er hergekommen ist, hat er einfach von Jesus erzählt, die Leute sind zum Glauben gekommen, Gemeinden sind gegründet worden. Und in aller Zeit das Traktat in der Hosentasche, immer griffbereit, jedem etwas erzählt. Auf jeden Fall merken wir, er bittet nicht nur die Epheser. Wenn wir die anderen Paulusbriefe lesen, merken wir, er bittet auch die Römer und sagt, oh, der Römer, hey, bitte beten für mich. Er bittet Kolosser und sagt, hey, beten für mich. Er bittet Thessaloniker und sagt, beten für mich. Nur Korinther, die bittet er nicht. Da denkt er, die haben so viele eigene Probleme. Die wollen nicht für mich beten. Die schauen nicht mal für euch. Und denen ist auch recht. Und dann, Korinther schreibt er übrigens so eine Situation, wo er ihnen das Evangelium erzählt und er sieht, wie schwach er sich dann gefühlt hat. Finde ich sehr, sehr ehrlich. Er sieht im 1. Korintherbrief, ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu kennen als Jesus Christus, und zwar Jesus Christus, den Gekreuzigten. Als schwacher Mensch trat ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst. Also, unglaublicher Vers, klingt jetzt so nach dem Überflüger Apostel. Der Paulus ist gekommen als schwacher Mensch und hat gesagt, hey, ich habe innerlich vor Angst zittert, wo ich den Korinther von Jesus erzählt habe. Also der Paulus, er hat erlebt, aber gleichzeitig, dass durch all die Schwachheit, durch die Ängste und durch den Kampf, hat Gott gleich etwas gemacht. Es sind Leute zum Glauben gekommen, er konnte Gemeinden gründen. Und wenn es dir gleich geht, wenn du manchmal das Gefühl hast, hey, ich bin so überfordert, ich fühle mich so schwach und ängstlich und weiß nicht, wie ich soll die Evangeliumssandalen da anziehen, keine Ahnung, wie ich das machen soll, anderen von Jesus erzählen, merken wir, wir sind hier in bester Gesellschaft. Und Paulus ist auch so gegangen. Von Jesus zu erzählen, das ist nie einfach so etwas, was automatisch läuft, wo man im Griff hat, sondern es ist immer mit viel Kampf, mit viel Angst und mit Schwachheit verbunden. Weil wenn wir von Jesus erzählen wollen, erleben wir oft eine Entmutigung. Es ist schon wie wenn der Feind uns einen Haufen spitzige Steine in den Weg streut. Und so schnell merken wir irgendwie, gell, haben wir das Gefühl, oh, ich glaube, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Oder, ah, nein, das kann ich nicht sagen. Oder so kann ich es nicht sagen. Oder mir kommt nichts in den Sinn. Oder wir haben das Gefühl, es bringt doch sowieso nichts. Man kann es auch gerade lassen. Und der andere hat eh kein Interesse. Der will gerne nichts von Gott wissen. Das ist alles nur sinnlos. Und plötzlich kann noch Zweifel und denkst, ja, habe ich es eigentlich selber überhaupt begriffen, was ich da erzählen will? Und dumm natürlich, gell, bei so spitzigen Steinen, wenn wir dann noch die falschen Schuhe anhaben oder gar keine tragen. Weil anstatt die Evangeliumssandalen von dieser geistigen Waffenrüstung sind wir manchmal auch barfuß unterwegs. Und wir merken natürlich, gell, barfuß und spitzige Steiner, das ist sehr schmerzhaft, das kommt nicht gut, sehr mühsame Geschichte. Weil neben der spitzigen Stöhner von der Entmutigung gibt es auch noch Glasscherben von der Ablehnung. Und die tun uns so weh. Es tut uns weh, wenn wir merken, hey, der andere, der will wirklich nichts von Jesus wissen. Es interessiert ihn einfach nicht. Oder wir haben das Gefühl, er lehnt mich ab. Also wir erleben Ablehnung, gell, weil wir ihm von Jesus erzählen, wenn plötzlich bricht das Gespräch ab, plötzlich bricht vielleicht der Kontakt ab. Und ganz schnell nehmen wir das so sehr persönlich und sind verletzt, sind verunsichert und werden vorsichtig, denken, ja, gescheiter nichts mehr sagen, gar nie mehr und so. Und die Evangeliumssandalen, die können uns helfen gegen diese Verletzungen. Weil wenn wir so Sandalen anhaben, erinnern sie uns daran, hey, wir sind nicht in unserem Agrenamen unterwegs. Das sind nicht unsere Sandalen, die haben wir nicht selber gekauft. Weil jeder Soldat weiß, wenn ich einen Kampfstiefel anziehe, wenn ich meine Uniform anziehe, wenn ich einrocke, dann bin ich nicht für mich unterwegs. Das ist nicht meine Mission, das ist nicht mein Kampf, sondern ich bin jetzt mit dieser Uniform, in diesem Kampfstiefel, ich bin jetzt für mein Land unterwegs. Es geht nicht um mich, es geht nicht um mein Reich, sondern es geht um ganz viel mehr. Und so ist in dem geistigen Kampf auch, wir kämpfen nicht für uns, nicht für unser Reich, sondern wir kämpfen für Jesus. Und wenn uns jemand ablehnt, dann lehnt er eigentlich Jesus ab. Und wo Jesus noch auf dieser Welt war, hat er seine Jünger genau auf diese Situation vorbereitet. Er hat ihnen nämlich gesagt, wer auf euch hört, hört auf mich. Und wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, lehnt den ab, der mich gesandt hat. Und ich glaube, der Vers hilft uns nicht, alles so persönlich zu nehmen. Jesus will nämlich nicht, dass du barfuß über spitzige Steine und Glasscherben stolperst und deine Füße kaputt machst. Und darum darfst du die Evangeliumssandalen anziehen. Du darfst dir immer wieder bewusst machen, hey, wenn ich etwas von Jesus sage, bin ich im Auftrag von Jesus unterwegs. Es ist seine Mission, es ist sein Auftrag und nicht mein eigener. Und manchmal passiert es so, dass wir Schuhe anhaben, also wir sind nicht barfuß unterwegs, aber es sind die falschen Schuhe. anstatt Evangeliumssandalen haben wir Kinderschuhe an. Also ich finde die wirklich voll genial, gell? Schade, hätte ich nicht so kleine Kinder, die würde ich gerne kaufen. Wirklich super schöne Turnschuhe und so. Aber sie sind für Soldaten einfach total unbrauchbar. Aber sie sind viel zu klein, da passt ja mein Fuß nie rein. Sie sind so klein. Und sie haben auch noch ein schlechtes Profil. Und es nützt auch nichts, dass da 3 Adidas-Streifen drauf sind, wegen dem werden sie nicht besser. Und die Babyschuhe, die sind anscheinend bei den Korinther sehr beliebt gewesen. Der Paul schrieb nämlich ihnen: Liebe Brüder und Schwestern, ich konnte allerdings zu euch nicht wie zu Menschen reden, die sich vom Geist Gottes leiten lassen und im Glauben erwachsen sind. Ihr wart noch wie kleine Kinder, die ihren eigenen Wünschen folgen. Darum habe ich euch nur Milch und keine feste Nahrung gegeben, denn die hättet ihr ja nicht vertragen. Selbst jetzt vertragt ihr diese Nahrung noch nicht. Denn ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen. Beweisen Neid und Streit unter euch nicht, dass ihr immer noch wie alle anderen Menschen denkt und lebt. Der Paulus schrieb der Korinther: Hey, ihr seid wie selbstsüchtige kleine Babys. Ihr hängt noch am Milchbudel. Alles dreht sich nur um euch und um eure Bedürfnisse und um eure Wünsche. Und er sagt ihnen: Hey, habt ihr es eigentlich noch nicht gecheckt? Da gibt es Evangeliumssandalen. Die warten auf euch. Da gibt es einen Auftrag. Und anstatt dass ihr Zimmer die Sandalen anlegen und von Jesus weiter erzählen, fangen ihr an, euch zu beneiden und miteinander zu streiten und zu diskutieren. Was soll das denn, der Paulus? Zeichen doch endlich mal die Baby schon aus. Zeichen sie aus und binden euch die Evangeliumssandalen um den Fuß. Das wäre jetzt dran. Und wir denken, also die Korinther sind schon ein bisschen komische Käuze, gell? Wie kann man nur so am Milchbudel hängen. Aber ich merke selber, gell, wir alle stehen in der Gefahr, dass wir uns zu wichtig nehmen. So schnell haben wir das Gefühl, hey, Gemeinde soll da sein, um meine Wünsche zu erfüllen, meine Bedürfnisse zu befriedigen. In der Gemeinde muss ich meinen Budel kriegen, mein Milchfläschchen, am besten wohltemperiert. Und wenn das nicht passiert, dann bin ich beleidigt, gefällt es mir um oder so. Und wenn wir aber die Evangeliumssandalen anziehen, kriegen wir plötzlich einen neuen Blick. Weil die Sandalen machen uns erwachsen. Plötzlich merken wir, hey, es geht gar nicht um mich, es geht ja da um den Auftrag, wo Jesus uns gegeben hat. Und wenn wir uns zusammen um den Auftrag kümmern, dann haben wir auch gar keine Zeit mehr, um uns irgendwie zu streiten, um irgendwelche Nebensächlichkeit oder um uns zu beneiden. Aber es gibt noch mehr falsche Schuhe. Es gibt auch noch die guten alten Pantoffeln. Die sind wirklich super bequem, warm, kuschelig. Ihnen fühlen wir uns so richtig wohl. Und die Pantoffeln sind für mich so ein bisschen ein Bild von unserer Komfortzone. Wir haben es gerne bequem, wir haben es gerne gemütlich. Nur keine neuen Herausforderungen, nur keine Veränderungen. Aber wenn wir die Evangelien lesen, das ist absolut spannend, auch bei dieser Book-Challenge, gell, wieder mal die Evangelien dürfen durchzulesen, merken wir, Jesus hat seine Jünger oft einfach brutal herausgefordert. Die Jünger sagen: Hey Jesus, ich glaube, es wäre Zeit, langsam um die Leute heimzuschicken. Schick sie doch heim. Und Jesus sagt einfach: Nein, die bleiben jetzt da. Schauen ihr, dass sie die alle zu essen kriegen. Also es sind 5'000 Männer, vielleicht auch noch 5'000 Frauen. Und Jesus sagt den Jüngern: Hey, das ist jetzt euer Job. Machen ihr mal. Was für eine Herausforderung. Oder er sagt dem Petrus: Ja, Petrus, ist eine gute Idee. Komm zu mir, lauf auf dem Wasser. Und Jesus hat nicht zuerst den Sturm gestillt, wahrscheinlich bewusst nicht, sondern er sagt einfach dem Petrus: Jawohl, komm Petrus, lauf zu mir, steig aus dem Boot aus, gang aus deiner Komfortzone, lauf zu mir, komm zu mir. Und am Schluss von seinem Leben hat Jesus ihnen dann den ultimativen Kick gegeben aus der Komfortzone. Er hat seine Jünger gesagt: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Also Jesus sagt seinen Jüngern: Hey, zeichnet mal eure Pantoffeln aus. Verlangt eure Komfortzone. Zeichnet euch die Evangeliumssandalen an. Zeichnet sie an und zeichnet los. Und wir merken, es ist mehr gewesen als nur einfach ein frommer Wunsch von Jesus. Es war ein Marschbefehl gewesen. Und jeder Soldat weiß, so ein Marschbefehl, wenn du so einen Zettel heimkriegst, ist das keine Einladung. Es ist kein frommer Wunsch. Es ist nicht so, dass der Hauptmann sagt, hey, es wäre noch nett, hey, komm, wir treffen uns doch wieder mal, machen wir jetzt Party zusammen, wir treffen uns, wenn passt es dir, wenn könntest du kommen. Sondern wenn man so einen Marschbefehl kriegt, weiß man, hey, das ist ein Befehl, ich muss da gehen. Es gibt nichts, ich muss meine heimatliche Komfortzone verlassen. Weil wenn ich nicht gehe, dann werde ich gesucht von der Militärpolizei. Die sucht mich, die holt mich ab und die wird sogar bestraft. Also man kann sogar ins Gefängnis kommen, wenn man einfach daheim hocken bleibt. Wenn man sagt, ja, Marschbefehl interessiert mich nicht, ich bleibe jetzt einfach mal daheim hocken. Die Militärpolizei sucht die, holt die ab und steckt die sogar für ein paar Tage ins Gefängnis. Aber gleichzeitig ist Marschbefehl auch ein gewaltig mächtiges Ding. Weil mit dem fetzen Papier kannst du gratis mit dem Zug reisen. Also, musst du nur dabei haben, gell? Musst du mal eine Weile entlösen, quasi. Es ist alles schon eine gewisse Vollmacht in dem Papier. Du darfst das Billett, das Papier nehmen und wenn der Kondukteur kommt und sagt, Bille bitte, kannst du einfach den Marschbefehl sagen und alles ist geritzt, alles ist erledigt, darfst mit dem Papier zu dem Ort reisen, wo du einrücken musst. Und beim Marschbefehl von Jesus ist es auch so, da steckt ganz viel Vollmacht drin. Jesus sagt nämlich zuerst, bevor er irgendwelche Befehle erteilt, sagt er, hey, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Und am Schluss sagt er, und ich, der, der alle Macht hat, ich bin mit dir, ganz egal, wo du hingehst. Ich bin da, ich begleite dich. Und er sagt, hey, du musst keine Angst haben, deine Pantoffeln abzuziehen. Du musst keine Angst haben, deine Komfortzone zu verlassen. Ich komme mit dir mit. Du musst nicht besonders stark sein oder vollmächtig, sondern es langt, wenn ich bei dir bin und wenn du mir vertraust. Ich komme mit. Und du fragst natürlich auch, warum fordert uns Jesus so aus? Warum lockt er uns aus dieser Komfortzone? Wieso will er, dass wir die Evangelium-Sandalen anziehen? Natürlich, Jesus weiß, es ist unendlich wichtig, dass andere Leute von ihm hören, von dieser Botschaft vom Frieden, aber er weiß so ganz genau, wenn wir das nicht machen, wenn wir barfuß unterwegs sind, verletzen wir uns. Und er will nicht, dass wir entmutigt sind, dass wir frustriert sind, weil andere Leute nichts von ihm wissen wollen. Er will nicht, dass wir uns einfach so verletzlich machen. Und Jesus weiß so, ey, die Kinderschuhe, die tun uns nicht gut. Sondern er will, dass wir erwachsen werden, dass wir reife Christen werden. Das ist sein Ziel mit uns. Und er weiß auch, die Pantoffeln, die Komfortzone, und die tun uns nicht gut. Wir brauchen Herausforderung. Wenn wir nämlich zu lange in so einer Komfortzone bleiben, dann merken wir, werden wir geistlich faul und fett. Es bewegt sich nichts, wir sind immer am gleichen Ort, wir kommen nicht vorwärts. Und wir sagen ja, komisch, ich erlebe nichts mit Gott. Und genau darum sagt Jesus, hey, verlass deine Komfortzone, zieh die Pantoffeln aus und ich gebe dir Evangeliumssandalen. Das ist der Grund, warum der Paulus das schreibt, zieh in die Evangeliumssandalen an. Nicht, weil Gott sagt, du musst jetzt, und es ist ein Marschbefehl, und jetzt tu mal etwas, sondern er sagt, nein, hey, das tut dir gut. Genau das bringt dich weiter. Das hilft dir in dem Leben mit mir. Aber die Frage ist natürlich auch, was heißt das konkret? Ja, heißt das, wir müssen jetzt pausenlos jeden, den wir treffen, von Jesus erzählen? Und der Paulus ersehnt, tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Und ganz ähnlich sieht es auch der Petrus, also die sind sich da total einig. Der Petrus sieht, seid jederzeit bereit, jedem Red und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Also Paulus und Petrus sind sich einig und sagen, hey, wichtig ist einfach einmal Bereitschaft. Wichtig ist, dass wir parat sind, von Jesus zu erzählen, wenn wir gefragt sind, oder wenn wir eine Gelegenheit dazu kriegen. Wenn wir die Evangeliumssandalen anziehen, heißt das, hey, wir sind einfach einmal parat. Wir sind parat, wir sind marschbereit, wir könnten loslegen. Und wie werden wir parat? Vielleicht ist es für dich einfach eine Hilfe, gell, jeden Morgen mit Jesus zu reden und zu sagen, Jesus, ich bin parat, ich möchte heute von dir erzählen. Ja, ich bin parat, ich möchte von dir erzählen, schenk du mir eine Gelegenheit. Und hilf mir dann auch, die Gelegenheit einfach nicht zu verschlafen. Und vielleicht ist so dir Hilfe mal nachzudenken über deine eigene Geschichte. Darüber nachzudenken, hey, was habe ich eigentlich mit Jesus erlebt? Wie, hat Jesus mich gefunden? Wie ist es bei mir gelaufen? Was habe ich mit Jesus erlebt? Wo hat er vielleicht ein Gebet erhört oder so? Dass du auch etwas kannst erzählen, wenn du gefragt wirst. Dass du kannst sagen, hey, ich habe Jesus erlebt. Er hat mir geholfen. Er hat meine Gebete erhört. Und vielleicht bin ich schon der Typ, der sich merkt, hey, reden, das ist für mich so schwierig. Ich auch so nicht, aber irgendwie habe ich da immer eine Blockade. Und egal bei was, gell, es kommt mir fast nichts über die Lippen. Vielleicht bist du mehr der Typ, der gerne Brief schreibt. Oder SMS oder WhatsApp-Nachrichten. Warum nicht? Warum nicht auch das nutzen und einfach mal einen Brief schreiben? Und unsere Teenager sind mir auch ein Vorbild. Ich habe gemerkt, gell, seit ich WhatsApp habe, kann man schauen, wer hat welches Profilbild und wer hat welche Statusziele. Und ich habe gemerkt, das ist schon eine super Möglichkeit, um einfach bewusst auch ein Profilbild wählen oder ein Statusziel, um auf Jesus aufmerksam zu machen. Warum nicht? Warum nicht auch das nutzen? Und wenn ihr da Hilfe braucht, gell, fragen eure Teenager, die kommen super draus, die können sagen, wie das funktioniert mit WhatsApp und Profilbild und Statuszielen. Es ist schade, wenn der Status nur steht, ich nütze WhatsApp oder irgendetwas. Gell. Das ist auch eine Möglichkeit. Und in der nächsten Zeit gibt es auch ein paar extra Gelegenheiten, gell, damit es nicht einfach theoretisch bleibt, sage ich auch gerne, was man ganz konkret könnte machen, um die Evangelium-Sandalen anlegen. Und vielleicht ist da auch etwas für dich dabei. Ende März findet da in Vaduz leider wieder so eine Esoterik-Messe statt. Wir haben uns schon gefreut, die gibt es nie mehr, aber sie kommt zurück. Es gibt wieder eine Esoterik-Messe, sie nennt sich jetzt Happiness-Messe, die Gesundheits- und Esoterik-Messe mit dem Love-Guru. Die ist Ende März und der Josef von der FG Sarganz, unser ehemaliger Praktikant, hat das wieder in die Finger genommen und organisiert dort einen Stand. Also die FG Sarganz und die FG Feldkirch und wir werden dort einen Stand haben. Und Komfortzone Verlag könnte vielleicht für dich bedeuten, warum nicht einen Einsatz mal an dem Stand? Warum nicht mal 2-3 Stunden an diesem Stand stehen, probieren mit Leuten einfach über Jesus zu reden? Das ist, glaube ich, es wäre ein starker Schritt aus der Komfortzone. Im Verdutzensaal bist du nicht nur der Love-Guru, da gibt es auch Geistheiler, Wahrsäger und andere finstere Gesellen. Und das ist wirklich ein Schritt aus der Komfortzone raus. Und wenn du frustriert bist, wenn du vielleicht das Gefühl hast, hey, ich weiß auch nicht, aber die Leute in meinem Umfeld, da ist niemand offen für Jesus. Kein Mensch interessiert sich für ihn. Hier bist du dort genau am richtigen Ort. Bei den letzten 2 Esoterik-Messern habe ich selber am Stand stehen und habe gemerkt, hey, so viele Leute, die offen sind, wie der Esoterik-Messe, habe ich in meinem ganzen Leben noch nie getroffen. Da sind wirklich viele Leute, die suchen nach spiritueller Erleuchtung, die suchen nach irgendwas. Eigentlich suchen sie nach Jesus, nur wissen sie es nicht. Und das ist wirklich eine super geniale Gelegenheit, um einfach dort zu sein. Probieren mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen, ihnen zu sagen, hey, du brauchst Jesus. Und am Freitag, 24. März, gibt es einen Infoabend, da bei uns in der FG Scham, wo du einfach auch mal kannst dich unverbindlich informieren, ja, wie wird das aussehen, wie läuft der Einsatz ab. Die Einladung haben die meisten von euch schon per Mail gekriegt von dem Infoabend. Und da gibt es auch schon einen Link, wo man sich dann anmelden kann und sagen, ja, ich möchte am Stand stehen, am Samstag oder am Sonntag. Oder man kann auch sagen, hey, möchte ich für die ganze Aktion beten. Also das ist eine erste Gelegenheit, um aus der Komfortzone rauszukommen, die Happiness-Mess. Da kann man sich sehr gerne melden. Eine weitere Gelegenheit ist Zero Sadonia Musical Noah. Es kommt am 21.04. nach Ruggell. Und ich persönlich finde, die Musiker sind auch eine gute Möglichkeit, einfach Leute einzuladen. Gell? Wir haben bei Live und Stage schon gemerkt, zum Musical kann man gut einladen. Die Leute haben gerne Musical und es ist eine gute Möglichkeit, darauf hinzuweisen. Die Botschaft von einem Musical ist, so wie der Noah gerettet worden ist, so kann auch mir gerettet werden. Also es geht wirklich zentral ums Evangelium, eine gute Botschaft und eine gute Gelegenheit, um Leute einzuladen. Und hinten finden wir schon Flyer. Es gibt auch noch Schocki-Flyer, die man mitnehmen kann für einen Franken. Die sind im Moment noch im Kühlschrank, damit es die nicht wegschmelzen. Und ich denke, mit so einer süßen Schocki-Einladung wird man bestimmt nicht viel Ablehnung erfahren. Und der ultimative Keimtipp, sage ich euch nur im Vertrauen, gell? Nur weil wir unter uns sind. Mein ultimativer Keimtipp ist Kinderarbeit. Vielleicht denkst du wirklich, hey, ich bin so frustriert, weil ich gar nicht so viele Gelegenheiten kriege, von Jesus zu erzählen. Oder es will mir niemand zulassen. Im Kindergottesdienst, bei den Mäusen, bei den Mammuts, da ist es ganz anders. Da sind meistens so um die 20 Kinder jeden Sonntag da und sind bereit zum Zulassen. Und sie sind offen für die Botschaft von Jesus, sie sind neugierig, die wollen mehr wissen vom Glauben, die wollen die biblische Geschichte hören. Und der Mäuse und der biblische Geschichte, der Mäuse so eine biblische Geschichte erzählen oder mit dem Mammut in der Bibel zu lesen, ist für mich immer wieder eine Bereicherung. Es hilft mir einfach auch dann beim Vorbereiten, mich selber mit der Geschichte auseinanderzusetzen, selber zu überlegen, was könnt ihr auch erzählen. Und es ist auch ein gutes Training, dann einfach selber wieder sprachfähiger zu werden. Was der Kind kannst erklären, das kannst du auch der Erwachsene erklären. Und wenn du es der Kind kannst erklären, merkst du, hey, das habe ich jetzt selber auch begriffen. Also es tut ihm absolut gut. Und wenn du da mehr darüber wissen willst, am nächsten Sonntag gibt es eine Info. Am Nachmittag war schon ein bisschen viel, gell? Es gibt eine Info-Halbstunde. Wir werden uns nach dem Gottesdienst treffen, so um die Viertel ab 11 Uhr. Eine halbe Stunde, um einfach informieren, wie sieht das eigentlich ganz konkret aus. Gell? Wir haben uns getroffen zu einer außerordentlichen Command-Leitungssitzung und haben dann das Mitarbeiterprofil zusammengestellt, um einfach ganz konkret sagen, ja, was sind eigentlich unsere Vorstellungen, was sind eigentlich unsere Erwartungen, um was geht es eigentlich da? Und man hat gemerkt, gell, man hat irgendwie Angst vor der Aufgabe, man denkt, hey, der Level ist so hoch, gell, dann muss ich basteln, singen, ich muss eigentlich ein Multitalent sein, aber das bin ich nicht. Und man hat gemerkt, eigentlich ist es gar nicht so. Unsere Erwartungen sind gar nicht so gross und wir werden am nächsten Sonntag einfach informieren und es wäre super genial, wenn ihr alle da dabei sie könnten, einfach mindestens, dass ihr mal gehört habt, was sind eigentlich Ziel und was geht es eigentlich. Also ich kann es euch nur empfehlen. Ja, wir sind ja zum Glück nicht im Militär, obwohl der Sepp ist sehr ein guter Feldweibel und ich bin auch froh, dass er nicht mein Feldweibel war. Ich glaube, er hätte sicher gemerkt, dass ich nur über den Dreck, über die Schlarken, ihm wäre es sicher nicht entgangen. Aber wie gesagt, wir sind nicht im Militär. Darum würde ich auch nicht eure geistlichen Schuhe inspizieren. Also ich gehe nicht durch drei und schaue, was habt ihr für Schuhe an. Sondern ich bin selber beschäftigt mit meinen eigenen Schuhen. Das ist auch für mich eine Herausforderung, immer wieder die Evangeliumssandalen anzuhaben, immer wieder parat zu sein und zu merken, hey, das wäre ja eine Gelegenheit und dann auch etwas von Jesus weiter zu erzählen. Aber vielleicht hast du ja in dieser Woche, wo jetzt kommt, gell, Zeit, um über deine Schuhe nachzudenken, zu überlegen, was habe ich eigentlich für Schuhe an, so im geistlichen Sinn, habe ich die Evangeliumssandalen an, bin ich parat, von Jesus zu erzählen. Und Jesus sagt, hey, du musst keine Angst haben. Bei aller Schwachheit, bei aller Unfähigkeit, ich bin da und ich habe alle Macht und ich möchte dir zur Seite stehen, ich möchte dir helfen, weil ich es gut mache mit dir. Ich möchte mit uns beten. Und Jesus, danke, dass wir selber dürfen, dich kennenlernen. Danke für die Leute, die uns erzählt haben von dir. Danke für das riesengroße Geschenk, dass die so treu gewesen sind und ihren Job so gut gemacht haben. Danke, dass du uns willst brauchen, dass du siehst, wir dürfen deine Botschafter sein, wir dürfen deine Schuhe anlegen, wir dürfen das Evangelium vom Frieden weiter erzählen. Du siehst schon, wie oft wir uns überfordert fühlen, wie wir einfach blockiert sind. Danke, dass du aber siehst, bei aller Schwachheit, du bist mit uns und du kannst uns brauchen. Schenk uns mehr und mehr offene Augen, dass wir einfach im Alltag checken dürfen, wenn es dran ist, einfach etwas von dir weiterzugeben. Danke, dass du uns da führst und leitest. Amen. Ja, und wir kommen bereits schon zum Abendmahl. Wir sagen, es ist alles parat. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, der Paulus schreibt da in seiner geistigen Waffenrüstung nicht von irgendwelchen Evangeliumssandalen, sondern er sagt, hey, das ist das Evangelium vom Frieden. Eigentlich ist es paradox, gell? Es ist eine Waffenrüstung und es geht um Kampf und die Waffe ist der Frieden. Also denkst du, wie passt jetzt das zusammen? Aber Paulus sagt, ja, das ist ganz wichtig, es geht um den Frieden. Die Botschaft von Jesus ist eben nicht ein Dschihad. Es geht nicht darum, zum Leute umbringen, sondern es geht darum, zum Frieden zu schaffen. Das ist seine Mission. Es ist eine Friedensmission, eine Friedenstruppe. Was er damit meint, erklärt er in seinem 2. Brief von Korinther. Ich möchte er das gerne vorlesen. Dort erklärt er nämlich, was das für eine Botschaft ist vom Frieden. Paulus schrieb da, all dies verdanken wir Gott, der durch Christus mit uns Frieden geschlossen hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Denn Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter Christi fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag Christi, Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Und genau das feiern wir heute auch im Abendmahl. Wir feiern den Frieden. Das Abendmahl ist schon ein Friedensmahl. Es ist nämlich das starke Zeichen, dass Jesus sagt, hey, alle, die mir vertrauen, die leben nur in Feindschaft mit Gott, sondern die sind eingeladen. Wir hocken am gleichen Tisch. Jesus sitzt mit uns am Tisch und sagt, hey, ihr seid nicht mehr meine Feinde, ihr seid meine Freunde. Wir haben Frieden miteinander. Wir dürfen miteinander am gleichen Tisch hocken. Und bevor wir das Abendmahl nehmen, gebe ich euch gerne eine Zeit von der Stille, wo ihr einfach kann einmal über die Predigt nachdenken, vielleicht auch mit Gott reden. Und die Zeit dürfen wir sehr gerne jeder persönlich nutzen, in aller Stille mit Gott reden, über die Predigt nachdenken, und ich werde dann die Zeit mit meinem Gebet abschließen. Matthäus-Evangelium heißt: Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Und Jesus sagt uns: Nehmen und essen, trinken alle. Und wenn du Frieden mit Gott geschlossen hast, dann bist du ganz herzlich eingeladen, das Abendmahl mitzufeiern. Während einem Instrumentalstück darfst du gerne Föhren kommen, darfst gerne ein Stückchen Brot nehmen, ein Becher Traubensaft, und darfst dann wieder am Platz gehen und das leere Becher wird am Schluss eingesammelt werden. Wenn du aber denkst, ich weiß gar nicht, habe ich den Frieden mit Gott, habe ich schon mal Frieden geschlossen mit Gott oder lebe ich noch in Feindschaft mit ihm, dann darfst du einfach am Platz hocken bleiben und das einfach als Beobachter geniessen. Und wenn du vielleicht denkst, hey, ich möchte nicht das Friedensangebot von Gott heute annehmen, ist es für dich auch gut, wenn du siehst, wenn du das so machst und einfach bettest und siehst, ja, ich möchte den Frieden von Gott annehmen. Und auch kannst du sagen, hey, es tut mir leid, dass ich in Unfrieden gelebt habe, es tut mir leid, dass ich so viele Sachen gemacht habe, die dich verletzt haben, Gott, und da schon vorgekommen und dich am Abend mal beteiligen. Und Jesus sagt, nehmen, essen, trinken alle. Und ihr seid ganz herzlich eingeladen. Und ich bitte unser Musikteam.